BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre und grüß Gott, sagt Herr Mini Kaiser zu einer Sendung, wo heute einiges aufgebauscht wird, wo man eine Mücke zu einem Elefanten machen, wo man das Maul aufreißt. Das sind natürlich Sprichwörter und Redensarten. So würden wir hier normalerweise nicht reden. Aber heute geht's um richtige Großkotze, Zechbreller, Hochstapler. Und dann gibt's meterweise Redensarten und Sprichwörter dazu. Und Sie ahnen es schon, wer ist unser Experte? Rolf Bernhard Essig, der hat sich mit all diesen Sprichwörtern und Redensarten beschäftigt. Und wer so alles aufbauscht und wie was vergrößert und vergröbert wird und die Tatsachen, die findet man überall, dass man aus viel Lärm um nichts sehr viel Staub aufwirbelt. So, jetzt habe ich alles durcheinander geschmissen, was es an Redensarten gibt. Darüber unterhält man sich auch immer gerne, wie Redensarten verballhornt werden. Habe die Ehre, sage ich zu Rolf Bernhard Essig, unseren Sprichwort-Experten. Heute dürfen Sie eine dicke Lippe riskieren, Herr Essig.
Naja, ich würde jetzt am liebsten einen Wortwitz mit Kaiser machen, dann könnte das nämlich der Fall sein. Wenn ich eine dicke Lippe riskiere, so verstand ich das jedenfalls als Kind, kriege ich gleich eine aufs Maul und dann schwillt die Lippe an. Aber darum geht's eigentlich gar nicht. Vielleicht später zur Lippe noch.
Da machen wir doch gar kein großes Trara drumrum.
Nein,
unbedingt. Was war jetzt das mit der Kaiser? Das müssen Sie jetzt schon auspacken. Weil ich kenne zum Beispiel ein Sprichwort, wenn jemand was andeutet, was er sagen will und nicht sagt, da sagt man in Schwaben zum Beispiel, wer gackert, muss auch legen. Also was hat's mit der Kaiser auf sich?
Ich hatte jetzt bloß um des Kaisers Bart streiten, was bei einer Frau dann vielleicht nicht so nett ist, obwohl es ja einen sehr schönen Roman gibt, die Frau mit Bart, wenn der auch schon ziemlich alt ist und so einen Bart hat.
Die Geschichte hat doch schon einen Bart. Jetzt hängen wir das nicht an die große Glocke. Also man merkt, ich habe von Ihnen die große Liste bekommen, wie viel es zum Thema Aufbauschen, wichtig machen oder Fakten aufblasen gibt. Und es macht richtig Spaß, sich da durch Ihre Liste zu... Wie heißt das Wort? Brambasieren, das kenne ich gar nicht. Brambasieren.
Ja, das ist ja das Schöne. Also es sind einerseits Ausdrücke, die wirklich jeder kennt. Und da können wir bei dem Galopp, den wir gerade gehört haben, auch schon ansetzen. Wir kennen ja, dass jemand hochtrabend daherredet oder hochtrabende Worte macht. Das hat ja mit dem Pferd zu tun. Und wer eben im Trab sich bewegt, das sieht ja ein bisschen eckig und künstlich und geziert aus. Der sitzt auf dem hohen Ross, wie man ja auch sagt. Und da macht man sich schon klar, das sind Leute, die sich sehr, sehr wichtig nehmen und sehr toll sich fühlen. Brambasieren, das ist dann eben so ein Ausdruck, der bildungssprachlich ist. Also das kennt man höchstens noch bei eben Angebern, die ab und zu dann mal solche Wörter verwenden, um den anderen zu zeigen, ich kenne etwas, was du garantiert nicht kennst. Und damit markiere ich den Bildungsunterschied, die Kluft, die zwischen uns liegt. Brambasieren, das war aus dem 18. Jahrhundert eine Übersetzung, die von Gottsched gewählt wurde. Der hat eine Komödie des Dänen Holberg übersetzt und da gab es einen großsprecherischen Offizier. Und den hat er dann eben Brambas genannt. Das ist so ein bisschen ein erfundener Name, der könnte aus dem Spanischen beeinflusst sein. Da gibt es auch schon so eine ähnliche Wortgeschichte, Bramar, brüllen, schreien. Und Gottsched hat daraus eben so einen schönen Namen gemacht, der dann durch Gellert und andere für prahlen, großtun, angeben verwendet wurde. Aber das war immer literatursprachlich oder eben, sagen wir, Studenten, Akademiker, die haben das dann auch mal verwendet, vielleicht im Feuilleton ab und zu. Aber wie gesagt, das ist Angebersprache.
Also werden wir heute große Reden schwingen, Rolf Bernhard Essig. Wir hören gespannt zu. So, Herr Dr. Essig, jetzt hauen wir auf die Pauke oder auf den Putz oder aufs Blech. Ähnliche Bedeutung, aber dann doch völlig unterschiedliche Gegenstände.
Naja, also das ist ja auch das Schöne. Man merkt, wie viele Menschen erleben, dass andere das, was so eigentlich ganz normal wäre, gerne größer machen. Und das ist in allen Sprachen so. Die Gegenstände sind ein Unterschied. Immer geht es aber um eben diese Vergrößerung, Vergröberung. Und wenn wir die Pauke haben, das ist ja noch relativ einfach. Also Pucken, vielleicht muss man das auch nochmal sagen, Pucken heißt schlagen im Althochdeutschen. Das ist also eine völlig übliche Art, etwas zu sagen. Und worauf schlägt man? Naja, entweder auf die Hintern von Schülern. Deswegen
Gott sei Dank nicht mehr.
Ja, aber das war der Arschpauke. Und deswegen wurde das dann verkürzt zu Pauke. Und wir kennen also den Lehrer ja auch als Pauke. Mhm.
Die Pauker-Filme, die berühmten,
genau.
Aus den 60er, 70er Jahren.
Die Lümmel aus der letzten Reihe.
Mit Hansi Kraus.
Nee, also das ist eben die Pauke dann daraus entstanden, eine große Trommel, auf die man geschlagen hat. Und die wurde dafür dann auch bekannt, dass eben damit besonders viel Lärm gemacht werden konnte. Wenn wir schon bei den Musikinstrumenten sind, Sie erwähnten Tamtam und Trara. Das Tamtam, das kennt man vielleicht aus dem Sinfonieorchester, das ist so eine Art riesiger Gong. Und wenn man darauf schlägt, das ist eben besonders laut und tönt auch sehr lange nach. Das ist also auch sehr, sehr gut, um zu kennzeichnen, dass jemand mehr als das Übliche und länger nachhallend produziert. Genau wie bei der Pauke, dass jemand eben besonders laut etwas macht. Auf dem Putzhauen, das ist schon ein bisschen schwieriger.
Da bin ich jetzt gespannt.
Ja, also das Wort Putz ist alleine schon eine ganz schwierige Geschichte. Da muss ich ein bisschen ausholen. Ich hoffe, Sie haben nicht die Nase voll. Und wenn doch, dann könnten Sie die vom Butz befreien. Butz ist ein altes Wort für, Popel. Oder auch für das überflüssige Teil eines Kerzendochtes. Und wenn man die Nase oder die Kerze vom Butz befreit hat, dann war sie davon eben frei und etwas sauberer damit. Deswegen wurde Butzen zu putzen im Sinne von säubern. Mhm. Und dann könnte der Putz eben auch dazu dienen, dass man das Haus sauberer macht und dann also den Putz schon mal erklärt hätte, der an dem Haus dran ist. Es kann aber auch sein, dass Putzen einen Zusammenhang mit Büßen hat. Büßen heißt ja nicht nur bereuen und für eine Schuld eintreten, sondern das heißt auch verbessern. Wir kennen den Lückenbüßer vielleicht. Mhm. Und jetzt, wenn wir die Bedeutung verbessern haben, dann könnte es eben sein, dass der Putz auch vor der Witterung schützt. So, das war jetzt ein langer, langer Ausflug.
Aber jetzt, bei der Kerze, ich weiß nicht, ob Sie denn das kennen, wenn man den Docht von der Kerze, was alle Kerzenzieher sagen, bitte macht's den Docht, putzt den Docht, das nennen wir den Dochtputzen. Da gibt es sogar eine eigene, wie eine Art Schere dafür.
Genau, das ist die Putzschere.
Haben Sie auch schon wieder gewusst. Kürz gescheithaft zu unseren Angebereien, die wir heute sprechen.
Unbedingt. Also der gescheithafe Mensch, der bin ich da in der Hinsicht vielleicht schon. Also es gibt einen ganzen
Aber ein
Text.
Tolles Gescheithaferl.
Naja, wie auch immer. Es gibt einen schönen Text von Jean-Paul dazu, wo ein Dialog zwischen Ehemann und Ehefrau darum geht, dass die Kerze zu viel oder zu wenig geputzt wird mit der Lichtputzschere, wie man das auch genannt hat. Gut, jetzt kommen wir aber endlich noch aufs Angeben. Also, einerseits haben wir ja schon auf die Pauke hauen gehabt. Und da könnte man sich vorstellen, dass es eben auch auf den Putz hauen als eine Variante gibt. Denn Putz könnte auch vom Schweizerischen Putz und Putsch kommen. Und wir kennen ja den Putsch als einen Regierungswechsel, der mit Gewalt herbeigeführt wird. Putschen heißt im Schweizerdeutschen aber schlagen wiederum. Mhm. Und deswegen könnte es also eine Vermischung sein von einer Doppelschlagerei, dass man mit diesem Putz auf den Putz schlagen, auf den Schlag schlägt. Das kommt nicht so selten vor. Aber ich halte viel dafür und es ist insgesamt nicht ganz gesichert. Wir kennen ja die Verstärkung, ich tue etwas, bis die Wände wackeln. Und dann kann ich mir natürlich vorstellen, wenn jemand auf den Putz haut, dass das damit zusammenhängt. Aber es gibt auch die These, dass der Putz in dem Sinne eher der Schmuck ist. Die Frauen, die sich früher schmutzten, die sich für schmückten, Verzeihung, nicht
die
schmutzten.
Kommen wir vom Schmuck aus, vom Dreck aufs Rausputzen, also erst macht man sauber und dann ist man herausgeputzt, also das ist schon nah beieinander.
Dann ist man auch putzmunter vielleicht.
Sehr putzig.
Und wenn man eben sich besonders herausgeputzt hat, dann ist das natürlich auch eine Art von sehr schönem Schmuck. Zu viel davon wäre dann wiederum angeberisch. Und hauen ist wiederum ein Verstärkungswort. Deswegen vermute ich, dass das am wahrscheinlichsten ist, dass man vom Putz im Sinne von Schmuck auf hauen dann kam in Beziehung auf die Pauke hauen und dann eben auf den Putz hauen, dass man den besonders stark herausstreicht. Aber Sie merken manchmal, und das ist mir auch wichtig, manchmal, da stochern wir auch doch ein bisschen im Nebel, wenn wir bei Redensarten sind. Da kommen so viele Bedeutungen, dass am Schluss man denken muss, der Vorhang zu und alle Fragen offen.
Aber es ist immer wieder erstaunlich, wenn wir miteinander ratschen, wie man sich mit Redewendungen und mit Sprichwörtern so durch Gespräche handeln kann. Also man könnte sie wahrscheinlich für Smalltalk mieten. Einfach nur immer wieder Redewendungen. Und man muss eigentlich gar nichts dazu sagen. Ich meine, Sie können es erklären, aber eigentlich, wenn man so gerne groß tun möchte, dann kann man einfach nur etwas sagen, damit Luft scheppert. Unser Lieblingsausdruck. Übrigens, ja. Sie kennen auch noch, wir sind ja fast gleich alt, den Beruf der Putzmacherin. Das war ja die Hutmacherin, ein ausgestorbenes Handwerk.
Ja, in Bamberg gibt es zum Beispiel noch eine, die das macht und die ein schönes Geschäft in der Fußgängerzone hat. Also es ist nicht gesagt, gut, für Männer eher schon, aber für Weiberleid, da lohnt sich's doch nach wie vor. Und die wollen ja damit auch mit dem Hut etwas zeigen. Und das ist ja auch etwas Schönes. Es ist für mich auch spannend, dass der Angeber, das ist ja das einfachste Wort, dass der Angeber selbst ja eigentlich neutral ist. Das ist jemand, der ursprünglich nur Wörter angegeben hat. Der hat etwas ausgesagt. Und diese alte Bedeutung, die vor 600, 700 Jahren durchaus noch verstanden wurde, die hat sich dann verändert, weil es ja denjenigen gibt, das kennen wir vielleicht aus der Schule noch, willst du angeben, wer hier den Unsinn gemacht hat? Und dann merkt man, der Angeber, das kann auch einer sein, der verrät jemanden. Das ist ein Denunziant. Und von daher hat sich dann wahrscheinlich diese weitere Bedeutung ergeben, auch das Negative des Wortes. Das ist jemand, der etwas laut macht, was eigentlich leise bleiben sollte. Und insofern ist das möglicherweise eben von da entstanden, dass der Angeber eben jemand ist, der statt nur auszusagen, jemanden verrät und das dann auch noch sehr laut macht und dann jemand ist, der lügt.
Und wie kam es vom Angeber zum Aufschneider? Da kann ich mir gar keinen Reim drauf machen.
Tja, also wenn Sie sich vorstellen.
Gott sei Dank.
Ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet. Der Aufschneider, wenn ich mir vorstelle, wir wären zusammen auf dem Keller und es wird jetzt ein schönes Stück Braten auf den Tisch gestellt, weil wir so viel Hunger hatten, dass wir also ein ganzes Stück braten wollten. Dann brauchen wir natürlich ein großes Messer und mit dem großen Messer würden dann Sie oder ich aufschneiden. Das ist die übliche und ursprüngliche Bedeutung seit 1000 Jahren.
Der schöne Festtagsbraten, der angeschnitten wird, ganz klassisch.
Man öffnet etwas durch Schneiden oder teilt dann gerade Brot oder Fleisch mit so einer stückweisen Aufschneiderei den anderen zu. Es wird in Stücke auch zerlegt. Und dann hat man das als eine Art Auftischen auch verstanden, indem man von der Wahrheit eine große Scheibe abschneidet und dann auftischt.
Eine Geschichte auftischt oder eine Lüge.
Dann wird aus der Wahrheit irgendwann eben eine Geschichte und aus der Geschichte eine Lüge. Und dann hat man im Anfang des 16. Jahrhunderts angefangen zu sagen, der schneidet mit dem großen Messer auf. Und das hieß eben, der tischt uns Sachen auf, wie sagt man in Franken, jeder Lüch ist auch nicht wo.
Das ist ein herrlicher Spruch.
Naja, und so war also der Aufschneider geboren, einer, der eben diese erfundenen Dinge mit dem großen Messer aufschneidet, große Stücke von falschen Aussagen darbietet, Und das ist dann zu diesem Gesamtkomplex des Großtuns, Dicketuns und so weiter.
Dicke tut auch der Prahlhans, den haben Sie mir auch gesagt, dass der zu unserer Liste gehört, der Angeber, der Aufschneider, der Wichtigtuer, der kommt
der
alles
Prahl.
Noch.
Prahlhans. Also ich weiß schon, das ist etwas altmodisch, aber gerade im Dialekt hört man manchmal dann auch schöne alte Wörter. Der Prahlhans, der klingt ja auch schon gut. Also die zwei langen A's, Prahlhans. Hans ist ja ein sogenannter Übername, der kommt in vielen anderen Dingen auch vor und ist einfach deswegen gebildet, weil die meisten Männer auch Johannes hießen und die Kurzform von Johannes ist Hans und das kann dann für allen möglichen stehen. Und prahlen, das bedeutet ja auch sich rühmen, sich wichtig machen und heißt in der Zeit von Luther auch laut sprechen. Möglicherweise ist das eine Lautmalerei und gehört zu Prahl, das heißt so viel wie Lärm oder Schall oder Prunk. Und wenn ich mir das vorstelle, dass es ja auch das Wort Aufprallen gibt und wir kommen ja vielleicht später noch zum Zechpreller, da sind ja auch so lautmalerische Dinge mit hineingewoben in dieses Wort. Also man kann sich gut vorstellen, wenn man aufprellt auf etwas, das, oder wenn man einen Prallschall hat, dass das eben auch sehr gut zu diesem hellen, klaren Knallwort gut passen könnte. Und weil es ein lautes Wort ist, passt es dann eben auch zum Lautsprecher, zum Großsprecher.
Aber weil Sie gerade gesagt haben, das ist ein altmodisches Wort. Wir haben ja auch viel durch Märchen an altmodischen Wörtern gelernt und uns dann erschlossen, weil manchmal als Kinder wusste man ja oft nicht, was das bedeutet. Und wenn dann ein Prahlhans vorgekommen ist, dann hat man sich selber seinen Reim drauf machen können.
Genau, das ist ähnlich wie der Schmalhans. Also den kennen wir ja auch.
Er ist Küchenmeister. Kommt sofort, genau. Die alten Sachen, die kommen einem dann sofort wieder in den Sinn.
Also von Hölzchen auf Stöckchen, das ist das Schöne an dem Ratsch. Also das ist mir auch das Wichtigere, dass wir ja nicht nur jetzt alle Sachen nach der anderen abhaken. Und wenn Sie die Märchen erwähnen, in der Tat, das mag ich auch gerne, wenn man nicht unbedingt die immer nur aktualisiert und denkt, die Kinder wissen ja nicht mehr, was das ist. Ja, gerade weil sie etwas nicht verstehen, sie einen Reim drauf machen müssen, wie sie sagen, lernen sie ja auch etwas Geheimnisvolles. Und das macht etwas von der Aura dieser Märchen aus und einen Reiz durchaus auch, dass ich nicht genau weiß, was es bedeutet, aber ich kann es mir erschließen, worum könnte es hier gehen beim Prahlhans oder beim Schmalhans.
Wobei man sehr daneben liegen kann. Ich hatte eine Märchenschallplatte, was man früher hatte. Da ging es um König Drosselbart. Und ich weiß, Sie machen ja auch Seminare mit Märchen. Und da hieß es am Anfang, es war einmal ein König, der hatte ein spitzes Kinn. Ich hatte aber verstanden, ein spitzes Kind. Ich habe mir gedacht, er hat ein Kind, das hat so einen Kopf wie bei Fang den Hut, so einen spitzen Kopf und habe mich das ganze Märchen durchgewundert und habe die Story gar nicht verstanden, weil dieses Kind nie mehr vorkam, aber ich war ein bisschen gutmütiges Kind, habe ich gedacht, mei, dann hat er halt noch ein spitzes Kind und die Geschichte geht weiter mit seinem Bart und mit der Prinzessin, so werden dann auch Märchen völlig uminterpretiert. Also den Prahlhans hätte ich mir schon noch denken können, beim König Drosselbart bin ich etwas gescheitert. Aber das ist ja, auch das, was Sie gesagt haben, das Schöne an Märchen, dass man so in seiner Fantasiewelt sich bestimmte Dinge erklären kann.
Gerade durchs Erzählen. Also das ist das Schöne, auch wenn Sie sagen, Sie haben das gehört. Also wer erzählt heute noch Märchen? Es ist zum Glück eine neue Tradition schon seit einigen Jahren, dass immer mehr Erzähler ausgebildet werden und freies Erzählen für Erwachsene, für Jugendliche, für Kinder ja ein bisschen Mode geworden ist. Das gefällt mir sehr gut, denn dieses Erzählen können ist die eine Kunst und die andere, nicht minder kleine, ist zuhören können, geduldig, fantasievoll. Und wenn dann ein spitzes Kind dazu kommt, prima.
Ich glaube, beim nächsten Seminar werden Sie König Drosselbart dann ganz anders erzählen. Hatten Sie auch ein Lieblingsmärchen Ihrer Kindheit? Weil die Brüder Grimm, die waren ja immer sehr grauselig. Mhm. Da ging es ja immer um irgendwelche Kinder, die ausgesetzt worden sind. Aber ich weiß ja, dass Sie sich schon seit vielen Jahren mit Märchen beschäftigen. Gab es dann ein besonders, gibt es ein besonders beliebtes bei Ihnen, mit dem Sie auch viel arbeiten?
Also es gibt eins, das heißt Gevatter Tod. Und ich weiß, das jetzt klingt wieder grausig, ist aber ein sehr gutes, spannendes Märchen, finde ich. Ich habe ein Programm, das richtet sich an Sterbebegleiter, Hospizmitarbeiter und ähnliche. Da geht es eben um das Sterben, um alles Mögliche an sprichwörtlichen Redensarten, an Geschichten rund um das Sterben. Und da hat mich diese Geschichte von dem Gevatter, das heißt ja so viel wie der Pate, Tod doch sehr fasziniert, dass der Tod von einem Bauern, der 13 Kinder hat, als der Gerechteste gesehen wird. Er will weder Gott als Paten haben, noch den Teufel. Aber beim Tod sagt er, du bist gerecht. Vor dir müssen alle dann hinknien und sagen, ich kann jetzt nichts machen, du bist derjenige, der mächtiger ist als ich und ich kann nichts gegen dich tun. Das ist schon faszinierend gewesen. Und im Zusammenhang damit die Bremer Stadtmusikanten, das ist ja auch wieder ein Todessprichwort, das da so toll verwendet wird. Der Esel sagt zum Hahn, etwas Besseres als den Tod finden wir überall.
Alle mal. Also finden wir
ist das nicht schön? Großartig. Und die kommen ja nie nach Bremen, aber sie haben dann eine alten WG, die sich gewaschen hat.
Wie schön, was Sie alles machen und wie Sie mit Redewendungen und mit Sprichwörtern und mit Märchen die Leute zum Lächeln und zum Lachen bringen. Auch gerade in solchen Situationen, Hospiz und Sterbebegleitung und Palliativ. Da ist es ja nicht nur traurig, man muss ja dann auch Freude ins Herz von den Betroffenen, von den Angehörigen und von den Mitarbeitern bringen. Und das ist ein schöner Beruf, den Sie haben.
Ja, das ist wahr. Und die Sterbebegleiter merken ja auch, wie unterschiedlich die Leute dem Tod gegenübertreten. Und da gibt es durchaus welche, die haben vielleicht aus Filmen oder aus der Literatur gemerkt, ich will stolz hinübergehen.
So, lieber Herr Essig, soll ich Ihnen erst etwas aufs Brot schmieren oder wollen Sie sich in die Brust werfen und dicke tun? Suchen Sie sich aus, welches der Sprichwörter unser nächstes sein wird.
Also Goethe hat ja mal schön geschrieben, nur die Lumpe sind bescheiden. Brave freuen sich ihrer Tat. Das verwende ich ganz gerne.
Trifft es jetzt natürlich auf Sie auf mich zu?
Wem die Jacke passt, der zieht sie sich an.
Gut.
Nee, also die Sendung hat ja auch ein bisschen was mit Hans und Franz und Hinz und Kunz und Ihnen und mir zu tun. Auch wir lassen ja mal fünfe gerade sein und sagen, never let come truth in the way of a good story. Also ist es auch nicht wahr, so ist es gut erfunden. Also ein bisschen angeben ist ja was Gutes und was Alltägliches. Und gerade wenn man so etwas hat wie sich in die Brust werfen oder jemandem etwas aus Butterbrot schmieren oder aus Brot schmieren, dann sind wir ja ganz deutlich im Alltag. Das kennen wir schon vom Schulhof. Wenn da Kinder einander begegnen und der eine will den anderen beeindrucken, dann macht er sich ja nicht klein, sondern dann hat er eine stolze Pose und dann hat er also sich richtig die Brust nach oben genommen, Brust raus, Bauch rein. Es ist so ein Renommiergehabe wie bei den Hirschen, die kurz vor dem Kreuzen ihrer Geweihe sind. Man sagt ja auch Imponiergehabe. Mhm. Und dazu passt dieses sich in die Brust werfen sehr, sehr gut. Das hat auch was Theatralisches. Und man kennt auch den Brustton der Überzeugung, den Heinrich von Treitschke gebildet hat. Wenn man mit dem Brustton spricht, dann ist das kraftvoll, dann ist das in der Brust wirklich drin. Und das ist nicht so ein klein machendes Gepiepse. Und wenn ich mich in die Brust werfe, dann sehe ich all toll aus.
So wie die Gorillas, die sich dann auf die Brust trommeln.
Ach na ja, die Menschen tun das schon auch. Also ja, wir sind sicher verwandt in der Hinsicht, das merkt man deutlich. Und ja, die Bezeichnung Gorilla ist übrigens im Japanischen, wie ich wegen meiner Fluchausstellung in Nürnberg gelernt habe, eine Bezeichnung für einen jähzornigen Menschen. Also da ist es nicht so sehr das Angeberische, sondern das Jähzornige. Also, aber jetzt Brot.
Aus Brot schmieren.
Ja, genau, also das ist ja nicht unbedingt angeberisch, aber wir kennen das schon. Musst du mir das jetzt unbedingt aufs Brot schmieren, aufs Butterbrot schmieren? Ich sage das mit der Butter, ehrlich gesagt. Da geht es schon drauf, dass es unverschämt ist, dass es gemein ist, dass das jemand sagt. Oder es ist auch jemand, der einem die Wahrheit, die ja auch etwas aufgebauscht ist, so darbietet. Und beim Schmieren von einem Brot, da geht es vor allen Dingen um eine wiederholende Schmierbewegung, während ich das Brot schmiere. Ich möchte ja, dass es wirklich überall hinkommt, die Butter oder was ich da habe, die Leberwurst oder so. Und dieses Hin- und Herschmieren, das ist wie wenn ich jemandem eine Angeberei immer wieder auf Tisch und sage, also ich bin ja ein toller Hecht, ich bin ja ein ganz besonderer Kerl und du musst mich unbedingt bewundern. Und das immer wieder, das vergleicht man eben mit dieser schmierenden Bewegung des aufs Brot Schmierens, das jeder kennt. Und es wird dadurch auch lächerlich gemacht, weil es dann eben so alltäglich ist und Schmiere nicht so ein richtig positives Wort ist.
Das dicke Tun, dicke ist ja eigentlich negativ belegt. Das ist ja sowas wie sich in die Brust werfen, sich aufblustern, sich aufblasen.
Außer sie haben dicke Freunde.
Das ist schön.
Genau darum geht es wahrscheinlich. Also es gibt in Redensarten Lexika die Überlegung, es käme vom pastosen Malen. Also das klingt jetzt hochtrabend ja. Wieder, aber dick auftragen der Farbe, das war ja auch ein Stilmittel. Gerade in der Zeit des Impressionismus und folgende, da hat man mit dieser dicken Farbschichtung dann auch Strukturen hergestellt. Das war schon etwas sehr Überdeutliches und deswegen passte es auch gut zum Angeben. Wir hatten aber vorher schon das Auftischen beim Aufschneiden. Deswegen ist dick auftragen durchaus auch eine Idee, die damit zu tun haben kann, dass man die Worte dick aufträgt, dass man große Worte auch verwendet. Und wenn wir jetzt noch wissen, dass dicke durchaus eben auch nur groß bedeutet, eben wie bei dicke Freunde, die sind ja nicht übergewichtig, sondern das sind große Freunde. Diese Bedeutung von dicke ist aber eben ausgestorben, die hat man sich nicht mehr klar gemacht. Und deswegen heißt dicke tun eben auch letztlich groß tun. Etwas dick auftragen bedeutet dann eben auch mit dem großen Messer aufschneiden. Also dieses dick für groß, das ist vergessen worden und passt zum Großsprecher gut dazu.
Man sagt aber auch zum Beispiel, jetzt habe ich die Faxen dicke oder im Bayerischen, du, ich hab das für dick, wenn du das und das machst.
Genau, da bin ich dessen überdrüssig. Das ist dann eben, das ist zu viel, was da passiert. Die Faxen dick haben, das bedeutet, ich möchte, dass ich nicht mehr davon habe, davon. Und dick ist in dem Sinne für nicht nur groß, sondern auch zu viel. Und passt ja auch zu groß gut dazu. Die Faxen übrigens, hat nichts mit dem Faxgerät zu tun.
Ja, also wir zwei erinnern uns noch an die Erfindung des Faxgerätes.
Ich habe es vor allen Dingen in dem Fall mal geschafft, eine Technik zu überspringen. Ich hatte immer wieder Freunde, die sagten, du musst doch ein Faxgerät haben. Und ich sagte, ich weiß nicht, wie oft brauche ich das wirklich? Und dann war es so selten, dass ich immer jemanden fand, der mir half mit seinem Faxgerät. Und irgendwann war es wieder weg. Und dann dachte ich, gut, das hast du immerhin nicht angeschafft.
Sie hatten das Faxen, Dicke.
Genau, und das Faxen kommt eigentlich von Fickes Fackes. Das ist ein altes Wort für ein Hin und Her. Das hat sogar bis zur Fackel geführt, die ja ein hin und her schwankendes Licht gibt. Und nicht lange fackeln bedeutet auch nicht lange hin und her überlegen und nicht lange hin und her sich bewegen, sondern etwas wirklich dann tun. Und dieses Fickes Fackes, dieses Hin und Her, das fand man dann auch unangenehm und hat in dem Fall dann das auch verkürzt. Irgendwann wurde aus dem Fackes dann eben die Faxen. Und das ist also Hin- und Herbewegung bis hin zu Naja, das erzähle ich jetzt lieber nicht, wohin das noch geführt hat. Das wäre eine eigene Sendung. Aber die Faxendick, da wird im Fax für Streich, für unangenehmes Hin- und Her-Tun verwendet. Und letztlich gehört sogar das Fuchsen dazu. Also der Federfuchser, den kennt man ja auch, der mit seiner Feder, mit seiner Schreibfeder immer hin und her wirkt. Das ist also auch ein unangenehmes Hin und Her.
Der ist aber auch sehr pingelig. Wobei man im Bayerischen dann wieder sagt, wenn einem was nicht gelingen will, das fuchst mir jetzt. Da ärgert man sich, dass was nicht gelingt.
Genau, also das ist auch schön, wie sich das verwandeln kann, ob es mich selber betrifft oder ob ich jemanden anderen damit meine. Also das Ärgerliche kann mich ärgern oder ich kann mich selber dann auch ärgern. Und weil Sie das Kleinliche erwähnten, da gibt es ja auch so schöne Ausdrücke, den Korinthenkacker kennt man ja, den Dipferlis-Scheißer. Und da passt zu unserem Thema ganz schön ein Dialektausdruck aus dem Fränkischen, der, glaube ich, aber im Bayerischen auch durchaus existiert. Du aufgestellter Mausdreck.
Ja, das gibt's.
Und Mäusedreck, das ist ja, wie man das vielleicht sieht, manchmal hinter Wänden oder im Keller, die sind ja nur so 2 Millimeter vielleicht. Und wenn man das aufstellt, ist es immer noch nicht besonders groß. Und so sagt man das eben zu so einem gerne groß, der sich aufmandelt. Das passt ja genauso dazu. Also jemand, der da sich immer größer als Mann darstellen möchte, ist aber nur ein Zwetschgenmandel oder ein ähnliches Männchen. Und das ist schon sehr, sehr lustig.
Aufblasens. Oder wie ich kann den Ausdruck jetzt nicht nennen, da gibt es auch im Oberbayerischen Ausdruck, wenn sich jemand wichtig macht und mit die Großkopferten beieinander sein mag, kenne ich aus meiner Familie den Ausdruck, der mag mit die großen Hund zum gehen, also zum Beinheben, um es mal das elegant auszudrücken.
Ein Großfotzeter.
Ja, Sie sind doch sehr dialektsicher. Großkotzig, das müssen Sie uns noch erklären, Rolf Bernhard Essig.
Ja, es gibt so Ausdrücke, die sind für viele Sprecher sehr seltsam. Also ich kenne auch von Verwandten und von meiner Frau auch, die in Oberbayern groß war, wurde den Ausdruck Kotze. Das heißt ja nicht etwa das, was ich als Hochdeutscher darunter verstand, sondern das war eben so ein Umhang meist
ein Kotzen,
aus einer Art Filz.
Wie so ein Qualk-Kotzen, das war so ein Umhang, so wie ein Cape eigentlich.
Genau. Und das ist jetzt wie der Großfotzerter, das habe ich auch ja ganz widerlich gefunden. Was kann man denn da sagen? Und bei Großkotzig, da dachte ich auch, das ist vielleicht eine Steigerung. Sie erwähnten ja schon große Töne spucken. Und dann könnte ja sein, dass der große Töne kotzt. Aber es ist eben wie bei diesen bayerischen Ausdrücken so, dass wir hier einen ganz anderen Ursprung haben. Und es kommt relativ spät im 19. Jahrhundert erst der Ausdruck auf und entstammt wohl dem Rotwelschen. Das ist ja so Gaunersprache, sagt man etwas vereinfachend. Aber es geht auch durchaus um Händlersprache, Viehhändler beispielsweise, Hausierer, Leute, die am Rand der Gesellschaft wohnten oder lebten und die nicht immer gerne verstanden werden wollten. Und die nahmen sich aus unterschiedlichen Sprachen Wörter, die dann zu einer Art eigenen Sprache wurden. Und dazu gehört der Kotzin oder auch Katzin dann im Hebräischen. Das war der Fürst, der Anführer, der Richter. Und im Jiddischen wurde Kotzin der reiche Mann. Und der reiche Mann, das war auch immer einer, den man als einen großen Mann bezeichnete. Und der hat natürlich dann auch ein Auftreten gehabt, das man als unangenehm empfunden hat. Einer, der viel Wesens von sich macht. Und den hat man dann eben als großkotzig bezeichnet. Und das ist ein schönes Beispiel, ähnlich auch der Kaventsmann, den wir ja auch kennen. Das ist ja eigentlich die große Welle.
Aber nie darüber nachgedacht. Das ist ein ganz schöner Kaventsmann, das sagt man meinetwegen auch über einen großen Fisch, den man geangelt hat. Oder ein Mordstrum einfach. Aber woher das herkommt, darüber denkt man eher selten nach. Dafür haben wir ja Sie.
Ja, da geht es um Kavere, das heißt unter anderem Bürgen. Und im Holländischen, Niederländischen, da wurde daraus dann eben der Kaventsmann, das war der Bürger, der für einen einstand. Also wenn man einen Kredit aufnehmen wollte, dann brauchte man ja jemanden, der sagt, im Notfall würde ich die Schuld übernehmen, das ist der Bürge. Und bürgen kann wiederum nur jemand, der genügend auf der Naht hat, wie man so schön sagt, der genügend Geld hat. Und den empfand man dann eben auch als einen großen Mann, als einen wichtigen Mann. Die waren dann auch gerne ein bisschen spöttisch als dick bezeichnet. Und dann sagte man, oh, da kommt ein Kaventsmann. Das ist einer, der könnte von der Gestalt her einer sein, der bürgt für jemanden. Ein gewaltiger Kerl. Und dann wurde das in der Seemannssprache für die große Welle verwendet und ist dann aus dem Niederdeutschen ins Hochdeutsche eingewandert und in viele Dialekte für etwas Großes, Gewaltiges, und zwar in verschiedener Hinsicht.
Wenn Sie diese Sachen, die Herkunft dieser Redensarten und Sprichwörter recherchieren, dann müssen Sie ja bestimmt in viele Bibliotheken gehen, weil das ja die mündliche Überlieferung vieles verändert. Natürlich kann man jetzt im Internet gut recherchieren, aber nichts gegen gut sortierte Bibliotheken, weil die haben oft Nachschlagewerke oder Quellen, die man anderweitig noch nicht finden kann.
Ja, also es ist so eine Mischung. Ich werde oft gefragt, woher weißt du denn das? Das wirkt ja auch angeberisch, wenn man dann häufig sagt, das ist ja anders, das kann ich dir erklären. Eben, wir hatten das gescheit Haferl schon. Und da sind die Bibliotheken wichtig. Inzwischen habe ich nach fast 20 Jahren, in denen ich mich mit dem Thema beschäftige, ja auch eine ganz gute Bibliothek hier daheim. Aber das Internet, das klingt immer so einfach, aber es gibt sehr, sehr viele gute Nachschlagewerke und Möglichkeiten, die eben im Internet inzwischen zu finden sind. Dazu gehört dann das größte deutsche Sprichwörterlexikon, der Wander. Kann man wirklich einfach finden, Wander wie das Wandern, deutsches Sprichwörterlexikon, 5 Bände, 250.000 sprichwörtliche Redensarten. Die werden in der Regel nicht erklärt, aber man hat vielleicht im Zusammenhang dann schon eine bessere Idee, wie hat man das verwendet. Jetzt ist das leider von 1880, der letzte Band. Die neueren findet man da nicht so gut. Aber es gibt eine Site, die ich wirklich empfehlen kann, dwds.de. Das Wörterbuch der deutschen Sprache, dwds.de, da findet man sehr, sehr guten Aufschluss über einzelne Wörter, manchmal eben auch über Redensarten. Was ich ganz schön finde, auch Beispielsätze, zum Beispiel zum Aufmandeln habe ich einen wunderbaren gefunden. Zitat aus dem Münchner Merkur: Ein Jugendlicher mandelte sich vor einem anderen auf und zischte ihn an. Ich sag nur 3 Worte. Hau ab.
Angekommen. Aber zu Ihrer Recherche kann ich auch nur sagen, wenn Sie sagen, im Internet findet man tolle Sachen, man findet ja nur, was man weiß. Also das ist immer das Schöne, in Bibliotheken wird man nur beraten, aber Sie wissen ja, welche Pfade Sie gehen müssen. Und danke dann für Ihre Hinweise, weil es ist wirklich interessant, drauf zu kommen, woher was kommt. Und gerade wie Sie bei dem Aufmanteln jetzt sagen, es wird ja viel überliefert, Sprache weitergegeben, Sprache entwickelt sich ja auch. Oder wie Sie sagen, es gab ja nur Sprachen, die so eine Art Geheimcode waren, wie das Rotwelsche zum Beispiel, damit man nicht verstanden wird. Und dann wird im Lauf der Überlieferung vieles verändert. Und das finde ich so spannend, weil Sie uns das ja hier immer erzählen, woher es kommt, warum man eine dicke Lippe riskiert oder große Töne spuckt. Zum Beispiel bei Großkotz dachte ich eben auch, dieses ist sowas ausspucken. So, ich bin der Tollste, der Höchste, weil man eben die großen Töne spucken hat. Aber jetzt haben Sie uns das Kotzen erklärt, woher das überhaupt kommt. Eben auch mit den Wirkwaren zum Beispiel, mit dem Gewalkten. Woher kommen die großen Töne, die wir heute nicht spucken?
Also vielleicht nochmal kurz. Also es hat mit der Kotze nichts zu tun, das war nur ein Hinweis. Es geht um den Kotzin, den reichen Mann aus dem Jiddischen. Aber die großen Töne, die hatten wir erwähnt. Da geht es ja auch um schon das Spannende, dass der Ton ja eigentlich gar kein deutsches Wort ist, sondern ein griechisches. Wir kennen ja den Tonus manchmal. Also wir haben ein Tonusproblem, wenn man dauernd angespannt ist. Und Tonos hieß auch Spannung oder das Angespannte im Griechischen, dann die Saite des Instrumentes. Und das wurde dann in der Minnelyrik vor 1000 Jahren zu einem Fachwort, der Ton, in dem jemand etwas vortrug. Das war die Weise, die Melodie, die Singweise, die Stimmart, die Stimmlage, die Stimmfärbung. Und dann konnte man auch von jemandem sagen, der hat aber einen rauen Ton am Leib oder einen frechen Ton oder einen schmeichelnden Ton. Und so wurde der Ton dann auch zu dem, was und wie man es sagte. Und wenn man dann diese Töne ausspuckt und das noch große Töne sind, dann kommt hier wieder dazu, dass man dieses Wort, das so abschätzig ist, spucken, das so lautmalerisch ist, in vielen Sprachen übrigens, dass man das dann damit verbindet. Also Töne hier im Sinne von der Art zu sprechen, eine große Art zu sprechen, das Großsprecherische haben wir ja auch, und dann eben das Spucken als etwas Abschätziges. Das ist ja auch nichts, was da rauskommt. Das ist was Ekelhaftes. Und wir kennen vielleicht, wenn wir mal mit Ärzten zu tun hatten, das Sputum, das ist das Ausgespuckte. Und Spure heißt schon im Lateinischen spucken. Also das ist wirklich unglaublich, dass so ein sehr ekelhaft deutsch klingendes Wort wie spucken schon im Lateinischen sehr, sehr ähnlich klingt. Also auch die kennen das wahrscheinlich mit den großen Tönen spucken.
Wir bleiben bei den Tönen. Wir spielen jetzt Musik. Der Ton macht die Musik, haben wir ja oft als Kinder mit erhobenen Zeigefinger gehört, wenn man ein bisschen zu frech war. Und dann erklären Sie uns in der zweiten Ratstunde, woher Herumschwadronieren kommt oder das große Brimborium. Gleich nach den Elfernachrichten ratschen wir weiter mit Rolf Bernhard Essig. Und dann kommen auch die Zechbreller dran. Das ist auch spannend, woher das kommt. Lassen Sie sich überraschen. Bis gleich.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Hand aufs Herz, wahrscheinlich haben wir schon alle mal das Maul etwas zu weit aufgerissen, die Mücke zum Elefanten gemacht oder die Fakten aufgebauscht. Um Aufschneider, Zechbreller, Hochstapler geht es heute bei unseren Redewendungen mit Rolf Bernhard Essig. Was haben jetzt Mücken und Elefanten und Frösche mit Wichtigtuerei und Angeberei zu tun, Rolf Bernhard Essig?
Naja, mein Vater sagte, wenn ich mich mal wieder dämlich angestellt hatte, mein Gott, ist dein Tierreich groß. Und ich habe es nie verstanden, bis mir dann klar wurde, es ging darum, dass er gar nicht wusste, mit was für einem dummen Tier er mich vergleichen sollte. Die Tiere sind einfach seit je für den Vergleich der Menschen da. Und sehr, sehr gerne, das kennen wir aus den vielleicht sogar schon Grundschullesebüchern, aber auch Lesebüchern der Schule, dann in den weiteren Klassen werden Fabeln erzählt. Fabeln im engeren Sinne sind ja Tiergeschichten und wir kapieren sehr schnell. Und eben schon als Kind, dieses Tier steht für eine menschliche Eigenschaft. Der Fuchs, der steht eben natürlich für die Klugheit. Wobei auch wieder spannend ist, im Original bei Aesop, in der griechischen Antike, da ist es oft die Füchsin. Also diese Tiergeschichten, die waren sehr, sehr beliebt seit mindestens eben dieser Zeit 500 vor Christus und wurden immer, immer, immer wieder im Schulunterricht, aber auch bei der Redekunst, die man jemandem beibrachte, aufgetischt. Und deswegen wurden sehr viele daraus dann auch Grundlage für unsere Redensarten. Der schlaue Fuchs sowieso, das ist schon klar, aber jetzt zum Frosch. Der Frosch
den
ist
man ja
jemand,
küssen könnte. Aber das ist jetzt keine Fabel, das ist jetzt wieder ein Märchen vom Froschkönig.
Naja, wobei auch das eben ein Märchen ist. Was ist denn da die Erlösung? Doch nicht der Kuss?
Der Prinz, den man kriegt, glaube ich, oder? Wie war es? Man muss den Frosch küssen, an die Wand knallen und dann kriegt man Prinzen.
Ja, an die Wand knallen, das ist es. Von Küssen ist keine Rede. Sie müssen die Männer an die Wand klatschen, dann haben sie einen Prinz.
Ich glaube, da kommen wir jetzt wieder zu den, Redewendungen lieber das zurück.
Naja, gehört schon mit dazu. Also you have to kiss a lot of toads before you find your handsome prince. Aber
wer,
Sie haben recht, ist ein anderes Thema.
Wer braucht denn schon einen Prinzen, wenn man eine Kaiser, wenn man eine Kaiser ist? Also.
Das stimmt. Also die Frösche, die fand man besonders interessant, weil sie ja die Möglichkeit hatten, sich selber etwas zu vergrößern, das Aufblasen der Backen Blasen kennen wir ja auch, aber das hat man auch auf den Körper übertragen. Und es gibt bei Aesop eine sehr einfache, kurze Fabel, ein Frosch, der vor seinen Kindern immer sich so aufmandelt, der sagt, als er eine große Kuh sieht, das ist aber eine große Kuh, und die Kinder sagen, die ist viel größer als du, Papa. Naja, und dann bläst er sich etwas auf und sagt, bin ich jetzt groß genug wie diese Kuh? Und dann sagen die Kinder, nein, Papa. Naja, und dann macht er das immer weiter, immer weiter. Und es gibt sogar bildliche Darstellungen davon, wie dann ab einem bestimmten Moment er so viel Luft eingesogen hat, dass die Haut anfängt aufzuplatzen. Und am Schluss platzt er wirklich. Und daraus entstand dann diese Ausdrucksweise für einen Angeber, jetzt blas dich nicht auf wie ein Frosch. Mhm. Das kannte man eben aus dieser Fabel sehr gut, teils aus den Bildern. Und natürlich auch, der platzt gleich vor Neid. Mhm. Das ist eben jemand, der zu viel hat erreichen wollen und dabei dann auch wirklich platzt, der möchte eben auch so groß sein wie der andere. Das sind dann so aufgeblasene Kerle.
Das ist auch wieder parallel zu dem Frosch gedacht.
Genau, genau.
Also hat nichts mit Fitnessstudio zu tun.
Nö, aber
kann aber nah beieinander sein. Ja, sind auch manchmal also, aufgeblasene wie ein Frosch.
Also man hat ja oft gesagt, wahrscheinlich auch ein bisschen aus Neid, dass diese Muskelprotze mit ihren Muskeln ja oft gar nichts anfangen können. Ich finde, man sieht schon den Unterschied zwischen einem Bodybuilder und einer Zehnkämpferin meinetwegen oder einer Fünfkämpferin oder einem Zehnkämpfer. Das sind schon andere Muskulaturen, die da entstehen, wenn jemand wirklich was damit anfangen will oder ob er sie definieren möchte, wie das ja dann heißt.
Dann kommen wir schon gleich mal zur dicken Lippe, die jetzt nichts mit verhunakelten Schönheitsoperationen zu tun hat. Woher wohl verhunakeln kommt, das sagen Sie mir das nächste Mal. Das, glaube ich, kann man nicht so aus der Hüfte schießen, aus dem Ärmel ziehen. Oh Gott, wenn man mit Ihnen Radstand. wenn man mit Ihnen Radstand, dann kommt man auf dauernd, also ich jedenfalls, auf verballhornte Redensarten.
Ja, naja, das ist ja auch schön, muss ich sagen. Also ich spiele mit Kindern ja gerne, wenn ich in Schulen lese, auch dieses Spiel, neue Sprichwörter erfinden. Und da passt es natürlich auch gut, wenn man sagt, es gibt ja eine einfache Idee, man macht aus zwei alten ein neues. Und manchmal werden ja da auch ganz schöne Dinge entwickelt. Also wie war das? Morgenstund ist aller Laster Anfang.
Gar nicht so daneben.
Ja, eben. Aber wir hatten die dicke Lippe. Und wie gesagt, als Kind, weil ich das auch kannte, als Brüder hat man sich ja immer mal wieder geschlagen. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Und dabei kriegte man auch mal eine aufs Maul. Gerade wenn man großsprecherisch war. Deswegen dachte ich, eine dicke Lippe riskieren kommt von daher. Aber eigentlich geht es schon darum, dass die Lippe gerade poetisch bei Dichtern auch für die Sprache steht. Und wer also jetzt eine dicke Lippe riskiert, der spuckt eben auch große Töne. Die Lippe und das Dicke steht für groß, die Lippe für die Sprache steht dann eben für das Großsprecherisches. Und riskieren im Sinne von eben, er riskiert die Wörter, er riskiert diese Art von Sprache, er stößt sie damit auch aus. Aber ich bin ganz sicher, gerade auch im Umgangssprachlichen, dass dieses Zweite, dass man dann auch Ärger kriegen kann und einer aufs Maul und dadurch eine geschwollene Lippe durch den Schlag, dass das mit hineinspielt.
Wir ratschen etwas herum, vielleicht schwadronieren wir auch ein bisschen herum. Woher kommt denn das, Herr Essig?
Kennen Sie das denn noch? Verwenden Sie das vielleicht?
Also rumschwadronieren? Nein, habe ich schon lange nicht mehr benutzt.
Ja, also das ist schon auch bei mir so. Ich habe jetzt gemerkt, ich finde es ja auch ganz schön, wenn man das mal wieder verwenden würde. Für die Gesellschaft vor 100 Jahren war das völlig üblich, auch vor 120 vielleicht noch mehr. Da hatte man ja noch die Kavallerie. Also hier in Bamberg, wo ich wohne, ist hinter dem Haus ein Ulanendenkmal. Und da kannte man den Ausdruck, eine Eskadron oder eine Schwadron Reiter kommt vorbei. Das war eigentlich also ein militärischer Ausdruck für eine kleine Einheit der Kavallerie und hat lustigerweise mit dem Quadrat zu tun. Das war eine in einer Art Rechteck aufgestellte Truppe erstmal, die dann in dieser Art Winkelmaß nach vorne auch vorgerückt ist. Und daraus entstand dann aber eben dieser Spezialausdruck für eine Abteilung Reiter. Jetzt war das immer auch eine kleine Abteilung und die war sehr beweglich, weil es ja Reiter waren. Und so hat sich dann im 17. Jahrhundert herausgebildet auch der Ausdruck für diese Eskadron, dass die dann auch schwadronieren. Das bedeutet in der Gegend zum Rekognoszieren, wie man das nannte, also zur Aufklärung des Feindes herumstreifte oder vielleicht auch kleine Scharmützel bestehen musste. Das waren kleine hin und her sich bewegende Reitereinheiten und dieses Hin und Her der Reitereinheit, das hatten dann die Studenten aufgegriffen und haben, wenn jemand wild und planlos beim Fechten vorging, statt regelgerecht, wie das bei den schlagenden Verbindungen üblich war, gesagt, der schwadroniert. Der ist also niemand, der zielgerichtet gerade das macht, sondern hin und her und wild und planlos. Und diese Art von Fechten, die empfand man dann auch als etwas seltsam und sehr auffällig. Und da man mit Worten ja auch fechten kann, hat man das auffällige Fechten dann als ein Prahlen und Aufschneiden empfunden und hat aus dem Schwadronieren dann eben auch das Wort die Bedeutung angeben gehabt und weil das weniger verstanden wurde, dann auch das Herum noch dazu, also im Sinne von Herumreden, aber auch...
So rumdrucksen kannte ich das eigentlich, dass man viel Lärm um nichts macht, dazu kommen wir auch gleich noch, dass man einfach so rumredet, bevor man lang rumschwadroniert, kommt doch auf den Punkt, so kenn's ich überliefert.
Ja, gut, das stimmt natürlich auch und Sie sagten ja vorhin so schön, der Ton macht die Musik, il son fait la musique, das haben wir aus dem Französischen übernommen. Genau das ist auch wichtig. Wir kennen bei den Redensarten nicht die eine Bedeutung, sondern die kann sich je nach Situation, je nach Ton, je nachdem, wie gut man sich kennt, total verändern. Wenn ich also sage, du Haderlump, du Saubazi, du Krüppel, dann klingt das ja negativ. Aber wenn ich denjenigen, den ich lange nicht gesehen habe, auf dem Bahnhof sehe und sagt, du Saubazi, du Hundskribbel, dass ich dich hier sehe. Und dann merkt er, das ist die größte Freude. Und dazu benutze ich dann eben die Tabu-Ausdrücke, um zu sagen, so, so sehr schätze ich dich. Ich greife zu den stärksten Worten, die mir einfallen. Und da merkt man, hoppla, sind dieselben Wörter, völlig andere Bedeutung.
Ist ja im Oberbayerischen dann wirklich ein Lob, wenn man sagt, der Hund bist schon verreckt. Da ist das im Fränkischen dann auch so.
Es ist nicht so gebräuchlich, man versteht es durchaus. Also
nein, überhaupt, dass man jemanden mit Schimpfwörtern lobt. Ist das was Gesamtbayerisches?
Sagen wir Umgangssprachliches. Mhm. Also das kann man sich genauso im Berlinischen vorstellen oder in Westdeutschland, wenn man jetzt, sagen wir mal, im Ruhrgebiet unterwegs ist, auch im Niederdeutschen. In der Umgangssprache überhaupt ist das ganz, ganz üblich und zum Teil sogar in der Hochsprache, wenn man sagt, das ist ein Mordskerl. Mhm. Da meine ich ja auch nicht, dass es ein Killer ist.
Stimmt, denkt man in dem Zusammenhang gar nicht drüber nach. Lustig ist auch so im Bayerischen, dass man gegensätzliche Begriffe verwendet, zum Beispiel, es ist jemand schön kreislig. Also ist er, er ist nicht schön, er ist kreislig, aber ganz schön kreislig. Finde ich auch immer sehr amüsant. Aber jetzt habe ich wieder rumschwadroniert.
Ja, das gehört ja dazu, deswegen ratschen wir ja. Und gerade diese Verwechslung von Wörtern, welche Bedeutung hat ein Wort gerade? Schön heißt in dem Fall ja nicht schön, sondern ist ein Verstärkungswort. Und es gibt ganz, ganz viele solche Ausdrücke. Das kann man ruhig laut sagen, auch wenn es einfach kompliziert ist.
Ah. manchmal muss man zeitversetzt mitdenken. Oder mein Tierreich war sehr groß.
Ja, aber ich meine, es sind ja auch viele solche Ausdrücke, die mir jetzt beim Reden einfallen. Ich hatte gerade, ich weiß gar nicht mehr warum, wahrscheinlich wegen Französisch kam ich auch auf Italienisch. Ich dachte an etwas, was man im Bayerischen auch gerne sagt, im Hochdeutschen gar nicht unbedingt den großen Zampano spielen.
Mhm.
Jetzt spielen wir nicht so den großen Zampano. Das kommt ja aus La Strada von Fellini. Der hat damit den Oscar gewonnen. Anthony Quinn.
Quinn hat die Hauptrolle gespielt.
Genau. Und Giulietta Masina, die Frau Fellinis war, die Gelsomina, die er da aufnimmt. Und der große Zampano in dem Film La Strada, der ist ein Kraftmensch, der zeigt, wie er Ketten sprengen kann und ähnliches. Der muss sich ja aufspielen, damit die Leute kommen und schauen und sehen, was er da macht. Die müssen ihn auch bewundern. Und das Spannende, es ist im Deutschen, und zwar meines Wissens eher in Süddeutschland und eher im Bayerischen, üblich geworden, den großen Zampano spielen. Und,
ist aber interessant, weil das ist ja ein sehr cineastischer Film. Das war jetzt nicht so ein Straßenfeger.
Aber durch Oscar hat das dann doch einiges an Aufsehen
Zampano
erregt. Und im Original heißt er übrigens Zampano und nicht Zampano. Und im Original, im Italienischen, sagt das niemand. Giocare il grande Zampano oder so. Das wäre völliger Quatsch, das sagt man nicht. Aber bei uns war das eben etwas Besonderes, was Exotisches geradezu. Und hat dann sehr gut gepasst, jemanden auch ein bisschen lächerlich zu machen. Jetzt tu nicht so wie dieser Schausteller, der mit seinem kleinen Fahrzeug da durch die Gegend fährt und seine kleine Freundin, untergebene Sklavin, die mit der Trompete spielen muss, um Leute anzulocken, ganz, ganz übel behandelt. Und spannend, wie im Italienischen das keiner sagt, aber wir finden das sofort verständlich.
Naja, wir meinten ja auch ursprünglich, Handy sei ein englischer Begriff, kein Mensch, außer in Deutschland sagt über zu einem Mobiltelefon Handy, aber so
das stimmt
bastelt.
Nicht ganz.
War doch klar, dass Sie das wissen.
Nein, es ist lustig, dass inzwischen so viele Amerikaner gehört haben, dass die Deutschen Handy sagen, dass es erst ironisch und jetzt zunehmend üblich wird,
das
Handy zu nennen. Es sind noch nicht viele, aber es könnte sein, dass in 10 Jahren vielleicht auch ein Viertel der Bevölkerung Handy dazu sagt. Erst eben, das kennen wir ja auch, macht man sich lustig über was und irgendwann sagt man es selber.
Das ist jetzt aber keine faustdicke Lüge, um wieder zum Thema zurückzukommen.
Nein, auf keinen Fall.
Sind wir jetzt beim Zampano? Waren wir mit dem Schwadronieren schon fertig oder sind wir jetzt da wieder abgeschweift?
Doch.
Sprimborium wollten Sie uns noch erklären. Das finde ich so ein schönes Wort.
Ah ja, und dann gibt es ja
so
auch noch...
Sprimborium.
Es gibt auch noch lustige Nebenbildungen. Breborion oder Briborium oder Brimbamborium. Also mit dem Wort hat
klingt
man sehr...
Klingt wie schöner Käse.
Ja, könnte sein. Ich möchte noch ein Stück Brimbamborium, bitte.
Woher kommt es wirklich?
Also es ist im Französischen entstanden, um 1500 aus Brimborion. Und das ist eine Umbildung, um es kurz zu machen, aus dem Breviarium, dem Brevier. Das ist ja kirchenlateinisch für so eine kurze Abhandlung und war dann erst ein Wort, was sich auf Kleinigkeiten ohne Wert bezogen hat, dann auf Zauberformeln und durch Übersetzungen, durch Französischkenner, die das Wort sehr schön lautmalerisch auffanden, wurde das dann ins Deutsche übernommen als Geschwätz, Gerede allerlei Art und dann konnte das eben unnötiges Gerede sein oder dann eben auch zu viel Wind machen, zu viel Umschweife machen. Jetzt machen wir ja hier nicht so ein großes Bremborium. Wir hatten vorhin ja auch Tamtam und Trara von der Trompete her. Wind, Wirbel, das passt alles ganz gut auch mit dazu. Aber dieses Wort kommt eben wirklich vom Brevier, Breviarium. Und das erkennt man da gar nicht mehr wieder. Und ich finde, nach unserer Sendung sollten wir alle sagen, mach kein großes Brimbamborium. Noch eine Silbe mehr.
Dann macht's mehr her.
Ja, das haben wir dann eben wieder, das Aufbauschen. Das Aufbauschen ist ja auch schon mehrfach heute gefallen. Und wir kennen ja den Bausch eines Kleidungsstückes, dass sich der Rock aufbauscht beispielsweise. Und ich fand das ganz unglaublich, dass es ursprünglich den Schlagriemen mit eingenähten Metallteilen der Faustkämpfer bezeichnet hat. Und das war so wulstförmig um Hände und Arme gewickelt und hat dann zu dem Schlag auch oder den Beulen, die der Schlag verursacht hat, als Bezeichnung geführt und ist durchaus mit Busch auch verwandt und mit Sattelwulst und allen möglichen. Und das, was auf sich bauscht, das hat so eine Art Bogen, der eben nach außen geht und es wird vergrößert auf die Art und Weise. Das Kleid sieht größer aus, als es eigentlich ist, weil mehr Luft darunter ist, aber es ist eben nicht viel dahinter. Also wie man im Ägyptischen sagt, er ist ein Popcornmacher. Also viel heiße Luft, aber es ist
macht
materiell.
Macht Mords was her.
Genau, bis materiell immer noch dieses eine Maiskorn, das nur aufgebauscht wurde, so wie ich eben die Wahrheit vielleicht aufbausche oder eine Geschichte aufbausche.
Ich habe in der ersten Stunde ja spaßeshalber zu Ihnen gesagt, Sie könnten ja auf jeder Party, auf jedem Fest mit Smalltalk Ihre Redewendungen und Ihre Sprichwörter anwenden. Und wie geht es Ihnen denn, wenn Sie wo sind und es werden ständig Redewendungen und Sprichwörter benutzt, teilweise auch falsch? Muss man sich, glaube ich, schon schwer zusammenreißen, um nicht dauernd zu sagen, Moment, ich kann euch gleich erklären, wo das herkommt. Hier dürfen Sie es ja, hier sollen Sie es ja. Aber ich glaube, wenn man so den Kopf voll hat, mir geht es ja immer nach unserem Ratsch so, dass es wirklich im Hirn explodiert. Da gibt es noch den Spruch und das, nach daher kommt das. Und so muss es Ihnen ja die ganze Zeit gehen. Ist das dann schwierig?
Ja. Eigentlich nicht. Also es ist das eine, ich will ja auch mehr erfahren, deswegen versuche ich natürlich zuzuhören. Das gehört zu dem, was Sie vorhin fragten, zur Recherche dazu. Mhm. Wenn ich also in der Tram unterwegs bin, dann höre ich auch, was sagen die Leute oder im Zug. Wobei bei der Tram mir einfällt, was meine Schwiegermutter sagte, mit jeder Tram kommt der Bläder.
Das kenne ich auch.
Ja. Naja,
und aber, das stimmt. Also,
ja, also man sitzt ja selber oft in der Tram und ist der Blöde, der da kommt.
Und steigt dann auch wieder aus.
Genau. Also es ist für mich da nicht so schwer. Eher vielleicht, wenn dann jemand weiß, ich kenne mich aus und dann fragt mich der Erste, Zweite, Dritte, Vierte, Fünfte, das kann dann mich ein bisschen ermüden. Aber zuhören und auch merken, dass Leute ja solche Erweiterungen, Parodien oder eben auch Falschverwendungen von Redensarten im Munde führen, das finde ich gar nicht so problematisch. Das passiert mir ja auch im Eifer des Gefechtes oder dass mir nichts einfällt zuweilen.
Und glaube ich jetzt
das ist
nicht.
Doch. Ist mir letzt passiert in Baunach, kann ich genau sagen. Da hatte ich das kleine Spiel gemacht, die sollen mir die Schüler Länder zurufen und ich tische dann was aus Spanien oder aus Kasachstan oder aus dem Apachenland. Und plötzlich fragt mich ein Mädchen, Deutschland. Und ich war so vernagelt. Mir fiel plötzlich nichts mehr ein, mir blieb die Spucke weg. Es war jetzt vielleicht nur eine halbe Minute, aber ich merkte ja, wie mir nichts einfiel und ich schämte mich darüber und ich verwunderte mich und ich konnte es gar nicht glauben, was diese Wartezeit und die Einfallslosigkeit noch verlängert hat. Also passiert einem ganz natürlich.
Und was ist Ihnen dann eingefallen?
Die Frauen sind die Schlauen. Kennt man nicht mehr so, ist aber aus dem 19. Jahrhundert.
Jetzt
aber es hat gedauert.
Das ist tröstlich, das ist wirklich tröstlich. Wir wollen aber noch zu den Schaumschlägern kommen, die heiße Luft hatten wir schon, übers Ziel hinausschießen
wollen. Viel Lärm um nichts.
Viel Lärm um nichts, würde ich jetzt sagen, das ist ein Stück von Shakespeare, die ja immer sehr humorvoll sind. Oder meint man das auch nur? Oder kommt es wieder von einem Sprichwort?
Das Tolle ist, er hat das sicher übernommen. Also ich bin ganz sicher, dass er das nicht erfunden hat. Much ado about nothing. Jetzt habe ich für die Sendung auch ein bisschen recherchiert, ganz klar in der englischen Wikipedia und in englischen Shakespeare-Sites und kommt dann auf Dinge, weiß gar nicht, ob man das sagen soll, aber erstmal sagen wir das Einfachere. Es ist auch ein Spiel, das mit Noting und Nothing in der Ähnlichkeit spielt. Noting heißt tratschen, klatschen, sich für andere interessieren. Das kann auch sich in Geschwätz verlieren oder täuschen heißen. Und darum geht es ja in dieser Komödie durchaus häufig. Also es könnte auch Much Ado About Noting durchaus gesprochen werden. Der Shakespeare hat gerne auch mit I-Rhyme gespielt, also Wörter, die ähnlich aussehen, aber anders gesprochen werden, ausgesprochen werden. Mhm. Und dann spielt in der Komödie und im englischen Sprachgebrauch der Zeit auch noch etwas hinein, das, Verzeihung, das, was die Frauen zwischen den Beinen haben, als O-Thing bezeichnet wird und für die Vagina steht, als hätten die Frauen eine Art von Nichts, ein Loch zwischen den Beinen, und das ist dann sehr, sehr heftig, wenn man das so überlegt, aber diese sexuellen Verbindungen, die Shakespeare ganz häufig in seinen Stücken hat, die werden ja heute in der Regel durch Übersetzungen nicht mehr klar gemacht. Aber in diesem Stück geht es eben ganz häufig auch darum, dass jemand durchaus die Frauen als erotisch anziehend sieht und gerne die Frau im Bett hätte. Und dann wäre das eben auch viel Getue, Ado heißt ja Getue, viel Getue darum, eine Vagina gerne auch mal näher kennenzulernen.
Wie kommen wir jetzt wieder von dem Thema weg?
Eieie.
Also, wir wollen ja aus einer Mücke keinen Elefanten machen oder mit Kanonen auf Spatzen schießen oder etwas an die große Glocke hängen. Was wir nicht vergessen dürfen, weil wir es jetzt schon zweimal angekündigt haben, Herr Essig, ist die Zechbrellerei.
Ja, also wir haben ja überlegt, dass wir auch noch die Hochstapler mit hineinnehmen und die Betrüger, das wären dann auch die Zechpreller. Ich glaube, wir schaffen heute die Angeber noch ganz gut.
Und dann machen wir die Angeber, machen wir die Zechpreller das nächste Mal.
Wollte ich gerade vorschlagen. Am 13. November haben wir ja wieder das Vergnügen und da passte ganz gut, was ich eigentlich machen wollte, arm und reich. Das passte ganz gut zu den Hochstaplern dazu, aber die Zechpreller können wir vielleicht trotzdem nehmen, weil nämlich die Sache mit dem Prahlhans vielleicht den einen oder anderen Hörer noch im Kopf ist. Und dieses Prellen und Prahlen, das kann vielleicht sogar miteinander zu tun haben. Es ist eine ganz fiese Sache um manches, was in der Jägerei so vor sich geht. Die Bettina Arne kennt sich da ja auch gut aus. Und eine Sache war, dass man versuchte, Füchse zu fangen, also auch lebendig zu fangen. Manchmal haben die Hunde sie auch gestellt. Und die wurden dann in einer ganz üblen Weise zum Gaudium der Jäger auf einem gespannten Tuch gelegt und dann immer wieder hochgeschnellt und wieder hinunterknallen lassen. Und das Ganze nannte man den Fuchsprellen und hatte eben auch mit diesem lautmalerischen Ausdruck des Prellens zu tun. Das hat man später ja auch mit Menschen aus Gaudium gemacht, aber eigentlich war das eben so eine Jagdart, ein Jagdritual. Der Fuchs sollte auch eine kurze Idee in der Luft haben. Ich bin ja eigentlich schon wieder in der Freiheit, aber er ist eben nicht in der Freiheit, weil er ja wieder ins Tuch zurückfällt, wieder hochgeprellt wird, bis er starb. Also eine ganz widerliche Art und Weise, aber er wurde in gewisser Weise betrogen während dieses Prellvorgangs. Jetzt hießen in der Studentensprache die Erstsemester oder auch die jungen Studenten Fuchs. Und dann hat man gesagt, wir prellen den Fuchs auch. Wir nehmen ihn scheinbar schon mal auf, aber vor allen Dingen muss er erst mal unsere Getränke bezahlen. Und dann hat man gesagt, eben prellen für sich vom Fuchs bezahlen lassen, die Zeche. Und dann wurde also dieser Zusammenhang hergestellt zwischen Zeche und Prellen. Und dann hat man irgendwann gesagt, ja, wenn der Fuchs das zahlt und die Zeche von ihm also geprellt wird, dann muss ich ja nichts zahlen. Und dann hat man das übertragen auf den Wirt, dem man die Zeche nicht bezahlt. Und so kommt es zur Zechprellerei. Von der Jagd bis dorthin ist es ein weiter Weg, aber so ist es passiert.
Wir bleiben aber bei den Angebern, die viel Aufhebens um sich machen. Haben wir schon...
Mit den Kanonen
auf Spatzen. Ich wollte jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. auf Spatzen schießen.
Ja. Also Kanone ist ja ein Wort, das aus dem Italienischen kommt, heißt eigentlich nur großes Rohr. Also es gibt ja im Italienischen diese Vergrößerungsformen. Uccellacci sind die großen Vögel beispielsweise. Ja, die Kanone war immer ein großes Rohr, ein mächtiges Geschütz. Und auf Spatzen, da schoss man höchstens mit dem Luftgewehr oder mit Kleinkaliber. Hier geht es also um die Unangemessenheit, dass jemand unglaublichen Aufwand betreibt um etwas ganz, ganz Unwichtiges. Und das ist mit der großen Glocke ein bisschen ähnlich, etwas an die große Glocke hängen. Das ist einerseits natürlich diese Idee, dass Kirchen unterschiedliche Glocken häufig hatten. Wir kennen das Totenglöcklein, das ist eben eine ganz kleine Glocke. Und die große Glocke, die rief nicht nur die Bevölkerung zusammen, sondern die war auch ganz wichtig, um eine Gerichtsverhandlung einzuleiten. Es war also etwas ganz Wichtiges, wenn die große Glocke läutete. Und was man also an die große Glocke hängte, das machte man zu etwas extrem Wichtigen, erstmal für sich selber. Und es wurde dann eben hauptsächlich spöttisch verwendet, wenn man sagt, also das, was dir da passiert ist, das ist ja nichts Wichtiges. Jetzt häng das mal nicht so an die große Glocke, aber wenn man eine Drama Queen ist oder ein Drama King, die gibt es zum Glück ja auch inzwischen, die Bezeichnung, dann spielt man ja alles hoch. Und das passt auch sehr, sehr gut dazu. Man macht Theater, man spielt eine Komödie vor und das steht eigentlich dahinter, aus allem ein Drama machen. Und auf der Bühne, da muss man ja zum Beispiel, wenn man Gesten macht, große Gesten machen, damit die im Hintergrund das auch noch sehen oder auf dem dritten Rang. Man muss besonders laut sprechen. Man sagte früher auch auf dem hohen Kothurn, also auf diesem hohen Schuh, der in der griechischen Antike beim Theaterspielen wichtig war. Alles bedeutete, es wird hier etwas hochgespielt, jemand spielt sich auf. Das gehört alles in diesen Bereich für die Galerie spielen, eine Rampensau sein, das Spiel zu weit treiben. Also hier geht es um das Theatralische, dass jemand unangemessen in einer Alltagssituation betreibt.
Und eine Schau abziehen gehört genauso dazu?
Interessanterweise ja, wobei Schau ja eigentlich das war, was man jemandem zeigte, also eine Ausstellung beispielsweise, die Landwirtschaftsschau. Aber seit den 60er Jahren kam der Ausdruck Show zu uns und das hat dann die Schau immer mehr beeinflusst. Mhm. Und die Fernsehshow, das war eben auch etwas, was sehr besonders war, aufgespielt, hochgespielt war gegenüber einem Alltag. Und eine Schau abziehen, das gehört dann eben auch ganz genau in diesen Zusammenhang.
Und der Schaumschläger, natürlich, also als biertrinkende Nation wissen wir, wie wichtig der Schaum ist. Aber der Schaumschläger, das ist ja sicher kein Beruf, sondern ein Drama King oder eine Drama Queen.
Naja, es gibt ja auch die Brezensäuzer.
Stimmt.
Nein,
der Schaumschläger. Brezensäuzer.
Es gibt ja durchaus einen, der berufsmäßig Schaum schlägt. Hm. Jetzt immer wieder auch. Die Barbershops.
Mein Gott, jetzt bin ich aber auf der Leitung gestanden.
Naja, also...
Es hat ja mein Opa noch gemacht, das weiß ich ja noch, wenn er mal den Schaum aufgeschlagen hat. Der hat ja sogar noch so eine Bartbinde gehabt, damit sein Schnauzel schön steht. Und dann haben wir mal als Kinder fasziniert zugeschaut, wie der Opa, ich weiß gar nicht, aus was das war, war das aus Seife oder Rasiercreme und dann in seinem Haarfall seinen Schaum geschlagen hat. So, vom Opa weg zum Sprichwort.
Ach nö, wieso? Ich finde Opas ganz, ganz wichtig. Hier auf meinem Schreibtisch, da liegt die Bartbürste meines Opas. Aus anderen Zusammenhängen aber und Gründen. Aber gerade diese Idee, wie sah früher ein Badezimmer aus? Und da stand in der Regel eben auch die Rasierseife als eine Art Stift, meist mit einer Metallhülle darüber. Und die hat man dann benutzt, um Schaum zu schlagen mit dem Rasierpinsel, den man ja hat. Mit dem Rasierpinsel hat man den Schaum aufgeschlagen, dann sich eingeseift. Passt ja auch schon ein bisschen mit dazu, jemanden einseifen.
Einseifen, also ausschmieren.
Ja, genau, ihm auch etwas vormachen, ihn betrügen. Das passt alles sehr, sehr gut zu diesen ganzen Barbier-Zusammenhang. Der Barbier war der professionelle Schaumschläger. Aber natürlich konnte das im Alltag auch schon verstanden werden, wenn jemand aus so wenig wie etwas Wasser und etwas Seife etwas so Großes, in dem aber eigentlich nur Luft war, herstellte, dann passte das sehr, sehr gut zu dem Bereich der Angeberei. Aber der professionelle Schaumschläger, der Barbier, war natürlich auch jemand, der immer bekannt war für Geschichten. Und die Geschichten, die mussten natürlich auch dramatisch sein. Der wollte seinen Kunden gut unterhalten.
Ratsch. Und Tratsch, genau, und Klatsch und Ratsch.
Manchmal hat er sie über den Löffel balbiert. Also diese Schaumschläger, die sind mir immer noch sehr sympathisch, wobei man sagen muss, hier in Bamberg und Umgebung gibt es gerade ein Problem mit der Hygiene. Also da sind einige Krankheiten wohl übertragen worden, wenn Barbershop-Betreiber nicht ganz hygienisch arbeiten. Zumindest habe ich es letztens in der Zeitung gelesen, dass es da ja manchmal problematisch ist. Also da sehr aufpassen, dass hygienisch auch der Barbier arbeitet und immer wieder
da werden auch desinfiziert. Messer gewetzt beim Barbier. Haben es dann auch noch dieses Rasiermesser von Ihrem Opa, wenn Sie schon die Bartbürste haben? Das war ja immer faszinierend, unseren Opas zuzuschauen, was die alle für Handwerkszeug hatten, um den Bart in Form zu bringen.
Ja, nee, das habe ich leider nicht mehr. Ich habe es noch die Rasierklingen meines Vaters gesehen, die fand ich sehr bemerkenswert. Auch interessant, dass auf der Klinge des Säbels meines Großvaters dieselbe Firma stand wie auf den Rasierklingen meines Vaters. Ich sage jetzt gar nicht die Firma, die
gibt's
ja noch.
Nein, aber wir kennen sie alle.
Die gekreuzten Schwerter da drauf, das war schon auch faszinierend. Und wir kennen ja auch Ausdrücke wie den Ritt auf der Rasierklinge, wenn etwas ein close shave ist, wie man im Englischen sagt, wenn es also wirklich ganz knapp noch vielleicht geklappt hat oder eben dann auch nicht mehr geklappt. Das ist auch wieder sehr, sehr spannend, wie dieser ganze Bereich der Rasur in vielen Kulturen eine Riesenrolle spielt. Ob man einen Bart hat, wie weit man den stutzen darf oder ob man den auch nicht stutzen darf, das ist gar nicht zu singen und zu sagen und zu glauben, wie der Bart. Wir hatten vorhin ja auch ganz zu Beginn des Kaisers Bart, um den man streiten könnte, aber auch die Geschichte hat so einen Bart. Oder
um einen Bart, um den Bart streichen.
Genau, jemandem um den Bart gehen auch. Oder dann ein Bart macht noch keinen Philosophen, wie ein griechisches Sprichwort.
Ein Bart des Propheten. Hat. Also ja. Wir schwadronieren schon wieder. Wir kommen
ab.
Schnell noch bei unserem Sprichwörter und Redewendungen Ratsch. Die Mücke und der Elefant hässig. Was hat's damit auf sich? Das Bild ist ja schön. Mach nicht aus was Kleinem was Großes.
Genau, und es ist von Erasmus von Rotterdam besonders bekannt gemacht worden. Er hat das im Verhältnis zu Luther mal verwendet. Die Idee, die Aussage ist älter, kommt schon aus der Antike. Und bei ihm heißt es in dem lateinischen Brief Elephantum ex musca facis. Und das heißt eben, ja, je nach Übersetzung, aus einer Fliege oder einer Mücke einen Elefanten machen. Und weil Erasmus von Rotterdam so bekannt war, hat man dann eben in anderen Sprachen das übernommen und je nachdem übersetzt. Also manchmal die Mücke, manchmal die Fliege. In anderen Sprachen hat man aus einem Floh einen Elefanten gemacht oder aus einer Mücke ein Kamel, aus einer Fliege ein Pferd oder aus einer Fliege sollte man keinen Büffel machen, so sagt man in Albanien. Das ist eben auch sehr, sehr lustig, wie in den unterschiedlichen Ländern man von dem einen Modell durch Übersetzungen und durch Spaß an der Freude was anderes macht. In Finnland ist es aus einer Fliege einen Stier machen und schuld ist eben Erasmus von Rotterdam, den wir alle, die wir uns mit Sprichwörtern und Redensarten beschäftigen, als unseren Nestor, unseren Urvater sehen, der unglaublich viele Sprichwörter und Redensarten kannte und den unseren großen Helden zu nennen, das ist garantiert nicht aus einer Mücke einen Elefanten machen.
Das machen Sie ja auch nicht. Sie sind zwar nicht Erasmus von Rotterdam, aber Rolf Bernhard Essig aus Bamberg hat auch viele, 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 viele Redensarten auf Lager. Und selbst wenn wir uns immer verratschen, Ihnen fällt immer was Neues ein. Also wir haben nicht nur heiße Luft heute produziert und ein Sturm im Wasserglas oder große Riesen geschwungen, eine Schau abgezogen und vieles andere mehr. Sie haben uns viel Wissenswertes, Spannendes und Amüsantes aus Redensart herum ums Aufblustern und Angeben erzählt. Und beim nächsten Mal bin ich schon gespannt. Haben Sie schon ein Thema oder lassen wir uns überraschen, was im November auf uns zukommt?
Also ich würde auf jeden Fall mit Ihnen dann wieder am 13. November über die Hochstapler reden und was sehr damit zusammenhängt, über Arm und Reich.
Das ist ein schönes Thema. Lassen Sie uns tief stapeln und ich bedanke mich sehr herzlich für den fröhlichen Ratsch. Bis zum nächsten Mal. Rolf Bernhard Essig bei BR Heimat bei HWDR. Dankeschön.
Adela.